So, es geht los, Marc. Die erste Folge startet genau jetzt.
Und über was reden wir heute?
Über die wunderschönen Gedichte von Tom Bombadil. Wie schön ist das?
Unser aller Lieblingscharakter aus den Büchern, leider in den Filmen übergangen worden.
Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass er mein Lieblingscharakter ist.
Aber schon einer.
Er ist schon ein schöner Charakter, wirklich ein sehr schöner Charakter, aber mein Lieblingscharakter ist
er. Er ist nur hüpfend unterwegs und hat eine Feder am Hut. Wer hat das noch?
Leider Kenner.
Leider viel zu wenige
andere. Ja, leider hüpft Kenner sonst nur.
Der Hüter über den Wald.
Und er ist auch jetzt von der älteste Geschöpfe aus ganz Mittelerde.
Gandalf kennt ihn natürlich, wie wir später erfahren. Elrond auch. Eigentlich kennt ihn jeder, der länger auf der Erde wandert.
Zu Recht. Er ist ja auch eines der ersten Geschöpfe aus dem ersten Zeitalter.
Aber er hat unsere Helden, Frodo, Merry, Pippin und Sam, am Anfang eigentlich gerettet. Ohne den wäre der Ring quasi schon im Wald verloren gegangen.
Beim alten Weiden, Mann.
Ja.
Das wäre ein sehr unrühmliches Ende gewesen. Aber was soll's. Der gute alte Tom Bombadil.
Soll ich direkt mal mit dem ersten Gedicht anfangen?
Das wäre schön.
Dong long, dong long, Leute laute Lillo. Wenn, wann, wein man, dolly dilly dillo. Tom bom, toller Tom, Tom Bombadillo. Dong long, dong long, dong long, mein Schätzchen. Leicht geht der Wetterwind, fliegt das Federspätzchen. Dort am Fuß des Berges, dort im hellen Sonnenlicht, wartet meine Holde auf das kalte Sternenlicht. Steht das Kind der Wasserfrau auf des Hauses Schwelle, schlank wie der Weidenzweig, klarer als die Quelle. Bringt der alte Bombadil Seerosen ihr wieder, hüpft vor Freude heim zu ihr, hört ihr seine Lieder? Donglong, Dongelong, Dongelong, Lerio, Goldbeere, Goldenbär, Honiggelbe, Berio.
Goldbeere, stimmt.
Armer alter Weidenmann, zieh doch ein die Wurzeln, Tom hat Eile, dunkel wird's, mag nicht drüber purzeln. Seerosen hab ich gepflückt, um sie dir zu bringen. Donglong, Dongelong, hörst du mich schon singen?
Das ist schön. Das ist einfach schön, der Tom Bombadil. Bevor du uns jetzt das Gedicht noch einordnest, wo wir das, an welcher Stelle im Buch wir das finden, vermutlich beim alten Weidenmann, als er die anderen gefangen hat.
Genau.
Glaube ich, bin mir nicht mehr sicher. Aber ich habe zwischendurch kurz aufgemerkt, weil ich war mal zwischendrin unsicher, wer nochmal seine Frau ist, aber im Gesicht kommt es ja dann vor, die gute alte Goldbeere.
Ja.
Wahnsinn.
Also es kommt direkt quasi nach den Hilfeschreien der Hobbits. Also er kommt zur Hilfe angerannt, beziehungsweise angehüpft und singt dabei sein Lied, sein Gedicht.
Welche Farbe hat nochmal sein Hut?
Blau.
Gelb, blau?
Er ist blau und die blau. Feder. Die Schuhe sind gelb.
Die Schuhe sind gelb und mit roter Feder.
Ich schaue mal, ob ich gerade die genaue Beschreibung von ihm finde. Im Buch steht, er trug eine blaue Jacke, vor der ein langer brauner Bart herabhing. Seine Augen waren blau und strahlend, das Gesicht rot wie ein reifer Apfel. Doch in 100 Lachfältchen verknittert. Oh, man kann sich schon richtig vorstellen.
Ja.
Auf einem großen Blatt in seinen Händen trug er wie auf einem Tablett einen kleinen Strauß weißer Seerosen vor sich her.
Es ist jetzt schon länger her, dass ich das erste Buch gelesen habe, aber dumpf weckt mir noch in der Erinnerung, dass er an den Hügelgräberhöhen kommt und
die Hobbits rettet. Ein zweites Mal rettet.
Ein zweites Mal rettet. Obwohl die Hügelgräberhöhen eigentlich ziemlich weit von seinem eigentlichen Wald entfernt sein sollten.
Ja, da kommt er auf seinem Pferd angeritten. Auf seinen dicken Plumber.
Ist auch schon selten genug, dass Tom Bombadil seinen Wald verlässt. Das ist eigentlich kaum überliefert, dass er das überhaupt mal getan hätte.
Er begleitet die Hobbits dann später auch noch bis nach kurz vor Bree und entlässt sie dann erst vor den Toren von Bree. Also er begleitet sie komplett durch den ganzen Wald hindurch und geht auch durch andere Wälder als seinen eigenen.
Moment. Liegen die Hügelgräberhöhen nicht westlich von Bree? Oder bin ich jetzt komplett falsch? Zum Glück gibt es hinten im Buch eine Karte.
Da wird jetzt genau nachgeschaut, wo alles liegt. Oh, falsch rum. Moment.
Die Eredluin. Ja, wo ist das Auenrohr? Der Misland, der Lun. Vorne aus Tier ist es. Der alte Wald. Der alte Wald vom Tom Bombadil.
Los, Bree.
Das ist Bree.
Da sind die Hügelgräber.
Die Hügelgräberhöhen.
Die sind zwischen, genau, zwischen ja, Aldewald und Bree.
Tatsächlich.
Ja.
Da habe ich sie verwechselt mit den Wetterbergen.
Ja.
Ja. Billiger Anfängerfehler.
Hier jetzt mal noch die genaue Beschreibung. Er ist wippend und hüpfend, ein alter, schäbiger Hut auf mit hoher Spitze und eine lange, blaue Feder im Band.
Hat ein wunderschöner Hut.
Ein alter, schäbiger Hut, um genau zu sein.
Ja, aber er ist bestimmt wunderschön.
Vermutlich.
Und er herrscht über den Wald, ist eins der ältesten Geschöpfe der ganzen Welt. Das ist einfach ein Traum.
Und halte ich fest, er sagt fantastische Dinge wie Hoppla hopp, lauft mir nach, längs der Weidenwinde. Tom geleitet euch nach Haus, folget ihm geschwinde. Westwärts sinkt die Sonne schon, bald da stolpern alle. Wenn die Nacht herniedersinkt, lockt die warme Halle. Aus den Fenstern dringt das Licht, freundlich gelb und gelber. Fürchtet keine Finsternis, noch die Weide selber. Weder Wurzel noch Gestrüpp, Tom wird euch geleiten. Und wir wollen gleich das Fest Dongelong bereiten.
Schön.
Ordens ein.
Jetzt hatte man schon direkt das nächste Gedicht von Tom.
Ja.
Und ich glaube, es ist, nee, ich glaube es nicht nur, es ist doch die Einladung zum Abendessen.
Genau. Und da lernen sie dann auch seine Gattin kennen, die Goldbeere.
Von der Gattin Goldbeere wird ja auch bis heute noch vermutet, dass sie ein Waldgeist ist.
Ja gut, es gibt aber auch Theorien, dass der Tom Bombadil eigentlich ein böser Charakter ist.
Gibt's auch. Aber der Tom Bombadil ist, glaube ich, eher ein Maya. Du lachst jetzt, aber die
quasi Maya... Quasi Mexikaner.
Nein, das ganz andere. Maya, zu denen ja auch Melkor, der allererste Böse, oder überhaupt derjenige, der die Welt zum allerersten Mal unterjochen wollte, er war ja auch ein Maya, hat die Welt mit erschaffen, mit den anderen Maya, die dann eben irgendwann keine Lust mehr auf Mittelerde hatten und nach Osten gesegelt sind, wo sie jetzt alle leben, wo auch immer noch alle Elben hinziehen. Und ja, eben Tom Bombadil soll auch angeblich ein Maya sein, weiß man aber nicht so genau, deshalb würde ich das jetzt auch nicht direkt mich darauf festlegen, dass er einer ist, aber man liest es schon ab und an mal.
Ja, er hat auch oft, ja, er hat auch so mexikanische Aussprache drin, ne?
Quatsch.
Das Donglong,
die Mayas aus Herr der Ringe haben nichts mit den Mayas aus Mexiko zu tun, weil ich glaube auch, dass in Mexiko die Azteken waren.
Hm. Das ist, glaube ich, eine Geschichte für einen anderen Podcast. Auf jeden Fall, er lässt die Hobbits quasi alleine den Weg durchs Dunkel werden, immer zu ihm finden. Und als sie näher zu der Hütte kommen und das Licht schon sehen, kommt ihnen schon wieder eine Begrüßung entgegen. Hey, Dongelong, hoppla hopp, ihr Kerlchen. Dongelong, Dongelong, springt ihr kleinen Leute. Hobbits, Ponys, kommt heran, ja, die ganze Meute. Jetzt beginnt der große Spaß, lasst uns alle singen. Jetzt beginnt unser Lied, lasst uns alle singen. Ab dem Zeitpunkt singt auch Goldbeere mit.
Und ist ganz klar, er ist Mexikaner.
Ja, man hört schon. Von Regen, Sonne, Mond und Stern, Tau auf Tequila-Basis, Wind über freiem Land, trübem Nebelwetter, Glockenheide, Licht im Grün, zarter junge Blätter, Schilfrohr am dunklen Tabak, Rosen auf dem Weiher, singt vom Kind der Wasserfrau und Tom dem treuen Freier. Olé!
Was haben die denn zu Abendessen gegessen? Es war was Leckeres.
Ich glaube, er ernährt sich nur von Beeren und Quellwasser, wenn ich mich recht entsinne.
Na gut, gegen stilles Wasser gibt es nichts einzuwenden.
Ja, das stimmt.
Ja, gegen einen guten Tee noch vielleicht. Aber das ist ja auch vermutlich in seiner Mahlzeit mit eingeplant. Ein schöner Tee, denke ich schon, oder? Tom Bombadil.
Sie trinken auf jeden Fall Wasser. Also eine Flüssigkeit, die nach Wasser schmeckt, die ihnen aber extrem zu Kopf steigt.
Hm.
Also irgendwelche Quellwasser-Schnaps.
Schwer jetzt einen Schnaps so aus unserer Welt mal schnell herbeizuzaubern, der nach Wasser schmeckt, aber doch schnell zu Kopf steigt.
Ja, die Mexikaner kennen da vielleicht was.
Zum Glück haben, wie ich es nochmal erwähne, die Maya aus der Ringe nichts mit den Maya aus unserer Welt zu tun. Gut. Oder aus irgendwelchen anderen Spielen. Ziehen
wir das dann mal weg.
Aber okay.
Ja, auf jeden Fall geht es dann direkt wieder beim Abendessen mit Gesprächen weiter, beziehungsweise mit Gedichten. O schlank wie der Weidenzweig, o klarer als die Quelle, o Schilfrohr am Wassersaum, o Tochter des Flusses, o Frühling und Sommerzeit und danach wieder Frühling, O Wind auf dem Wasserfall und Lachen des Laubes. Wunderschönes Gedicht. Er ist einfach ein Mann der Worte.
Ja, er hat aber auch viel Zeit darüber nachzudenken.
Ja, er hat schon viel Zeit gehabt.
Auch. Muss man ihm zugute halten.
Ja, wenn wir gerade dabei sind, bei, dass er so alt ist, hast du die Beschreibung gerade von ihm in der elbischen Sprache, seinen Namen?
Der elbische Name von Tom Bombadil. Ihr Wein Ben Adder müsste das sein, wenn ich mich recht entsinne. Was so viel heißt wie der Älteste
der Vaterlose. Und Vaterlose. Ja. Ich sehe gerade das Nächste, was er übrigens sagt, ist eine Selbstbeschreibung von sich selbst.
Fantastisch, wer damit?
Bombadil, der alte Tom, daran kennt ihn jeder. Gelbe Stiefel, blaue Jacke, Hut mit blauer Feder. So, haben wir vorhin gar nicht müssen überlegen und nicht suchen.
Und man hätte es nicht suchen müssen.
Nee, er sagt alles selbst.
Er hat alles selbst gesagt.
Alles, was wichtig ist über ihn.
Wunderschön.
Das Hüpfen fehlt vielleicht und der alte Plumber, aber ansonsten.
Ja, und Goldbeere.
Ja, und dass es Goldbeere Seerosen mag und er sie gern für sie pflückt. Das ist eigentlich seine Beschäftigung.
Ja, wie ich eben schon mal erwähnt habe, es gehen Theorien um, dass er einer der Maya ist, ein Helfer der Valar, die die Welt in Mittelerde erschaffen haben, weshalb er auch über so viel Macht verfügt, dass ihm der eine Ring nichts anhaben kann, der ja auch von einem anderen Maya, Sauron, geschmiedet wurde und erschaffen wurde. Da die dann ungefähr auf einer Ebene stehen, hat der Ring keinen Einfluss auf ihn.
Ja, weil Frodo verliert ihn, glaube ich, und Tom Bombadil nimmt ihn und zieht ihn mal an und er wirkt ziemlich unbeeindruckt. Es passiert gar nichts, er wird nicht unsichtbar. Er merkt nichts, zieht ihn wieder aus und gibt ihn wieder zurück. Also er wäre quasi keine Gefahr gewesen. Und es war auch der Vorschlag ja gefallen später im Rat, dass der Ring einfach an Tom Bombadil gegeben wird, weil er will ihn nicht benutzen, er braucht ihn nicht. Aber Gandalf ist sich da ziemlich sicher, dass er ihn einfach wegwerfen würde beim Seerosenpflücken oder so, weil es für ihn halt unwichtig ist.
Weil für Tom Bombadil zählt ja auch nur sein Wald. Den hat er vermutlich auch selbst geschaffen und hütet ihn jetzt. Er hat auch keine anderen Interessen. Das ist einfach schön. Tom Bombadil.
Er braucht keine Macht. Er hat die Macht über den Wald und das reicht ihm vollkommen.
Das reicht vollkommen aus. So, wir haben dann noch ein weiteres Gedicht von Tom Bombadil. Etwas hatte ich dort zu tun, Seerosen zu pflücken. Blätter grün und Rosen weiß für die schöne Herrin. Goldbeere bringe ich sie. Goldbeere freut sich, wenn sie ihr zu Füßen blühen, bis es taut im Frühling. Hol sie ihr in jedem Herbst, eh die Flocken fallen aus dem tiefen Wasserloch an der Weidenwinde. Denn die ersten blühen dort und spät im Jahr die letzten. Fand ich doch vor langer Zeit am Weiher dort sie selber. Holdes Kind der Wasserfrau saß sie tief im Röhricht. Klang ihr Singen mir so süß, schlug ihr Herz voll Leben. Er hob den Kopf und seine Augen leuchteten plötzlich blau auf. Nun, zum Glück fiel's euch aus, wäre nämlich nimmer in den Wald zurückgekehrt an die Weidenwinde, denn das Jahr ist alt, zu spät war ich nicht gekommen, bis zum Windelpfad hinab, eh des Stromes Tochter, kehrt der Frühling erst zurück, froh hinuntertänzelt, um im silberhellen Fluss voller Lust zu baden. War ein komisches Reimvers. Oder ich habe es kacke vorgelesen.
Ich glaube eher, dass da beim Übersetzen auch viel schiefgegangen ist bei den ganzen Gedichten.
Vermutlich.
Vermutlich ist im englischen Original da einiges noch schöner. Aber es ist trotzdem sehr wortgewandt.
Ja, das stimmt wohl.
Also mich kann Tom Bombadil einfach in den Bann ziehen mit seinen Gedichten. Ja, und dann brechen die vier auf und bekommen da noch den Spruch gesagt, den sie rufen sollen, falls Gefahr droht. Den sie auch ziemlich bald schon wieder benötigen. Weil schon auf dem nächsten Stopp, auf den Hügelgräbern, da brauchen sie den Spruch direkt, ja. Und der geht so. Hey Tom Bombadil, komm zu unserer Freude. Komm bei Wasser, Wald und Berg. Komm bei Schilf und Weide. Komm bei Feuer, Sonne und Mond, eilends angetreten. Komm Tom Bombadil, denn wir sind in Nöten. Wer sowas als Hilferuf denn, hat, der muss dann wirklich nicht ganz so in Gefahr sein, ne?
Denn wir sind in Nöten.
wer dann noch irgendwie 15 Sekunden einen Vers aussagen muss und sich noch an den erinnern muss, ohne Reim, also
das sollte kein Problem sein.
Ja, da muss man schon nicht ganz in Gefahr sein, ne?
Ja, doch schon ziemlich in Gefahr. So einen Tom Bombadil ruft man nicht gerade mal so aus Leichtigkeit, würde ich behaupten.
Na gut, auf den Hügelgräbern dann ist nur Frodo in der Lage, überhaupt was zu rufen.
Dass der dann auch der einzige von den Hobbits, der lesen kann.
Böse gut, lesen braucht man ja da. Nicht unbedingt will ich was zu merken,
böse, aber. Böse Behauptung, die vermutlich auch gar nicht stimmt, weil Pippin und Merry ja aus einem gehobenen Hobbithause kommen.
Ja, Sam ist eher der Gärtner, der ist, glaube ich, nicht fake zu lesen, aber Frodo ist ja schon einer ganz guten Bildung mit Bilbo davon gekommen.
Ja.
Und als er dann wieder angehüpft kommt, zusammen mit seinem treuen Streitross, dem dicken Plumpel, kommt er und spricht den Bannspruch, um die Hobbits mal wieder zu retten. Innerhalb von 30 Seiten muss er jetzt zweimal wirklich eingreifen, damit überhaupt der Ring an die erste Station kommt, nämlich doch Bree, was im Film ja eine Sache von einem Schnittbild war.
Ja, prinzipiell schon. Noch eine kurze Rauferei mit den Nazguls oder eher eine schöne Flucht über die Brandybeinbrücke.
Ja, stimmt.
Die Bockenburger Fähre, Entschuldigung. Und die Nazguls müssen den Umweg über die Brandybeinbrücke nehmen, was ihnen genug Zeit einbringt, um ganz gemütlich nach Bree zu marschieren. Das ist im Buch, finde ich, viel schöner.
Dafür gab es im Film aber die richtig coole Szene, wo sie unterhalb vom Weg in dieser Kuhle drin liegen. Das gibt's im Buch halt gar nicht so.
Ja,
da sind sie eigentlich immer auf offenem Weg und sehen die Reiter immer und werden auch immer gesehen meistens. Und einmal kommen dann die Elben zu Hilfe, einmal flüchten sie in den Wald abseits des Weges und landen dann beim Beinmann.
Finde ich es aber im Buch doch schöner.
Ja, aber im Film
ist schon... Die Mule, in der sie sich verstecken, ist doch einfach nur Spannungseffekt.
Ja, aber es ist wirklich extrem spannend auch.
Mit der eklig großen Spinne, die dann danach
übernimmt. Ja.
Gut, die Würmer, die fand ich jetzt nicht so abschreckend, weil wenn man im Waldboden mal rumläuft oder mal im Wald war, dann weiß man, dass da viele Käfer rumirren.
Ja.
Sollte das sein eigentlich nicht so.
Vor allem die Hobbits, die haben es ja auch sonst nicht so mit der Hygiene.
Da so ist es.
Kann auch mal ein Wurm über die Hand laufen. Haben wir den Bannspruch schon vorgelesen?
Ja, hattest du schon.
Sicher? Nee.
Nein, stopp. Entschuldigung. Den Bannspruch hatten wir nicht. Wir hatten den Hilferuf als letztes
gehabt. Ja. Der Bannspruch, um die Grabunholde zu verscheuchen. Und zwar geht er wie folgt. Kalt sei Hand, Herz und Gebein, kalt der Schlaf unterm Stein, nimmer steh vom Bette auf, eh nicht endet der Sonn und des Mondes Lauf. Die Sterne zersplittern im schwarzen Wind und fallen herab und liegen hier blind, bis der dunkle Herrscher hebt seine Hand über tote See und verdorrtes Land.
Ganz schön schaurig.
Allerdings. Da ist der Grabunhold eigentlich das geringere Übel als das Gedicht, als der Bannspruch.
Ich hätte eher Angst vom Gedicht als vom Grabunhold.
Das haben die Grabunholde gesagt.
Ja, auch ein schöner Vertur, ne?
Ja. Ja, das haben die Grabunholde eher gesagt als der
Bannspruch. Kein Wunder, dass es dann schaurig wird.
Das Befreiende ist allerdings
aber von Tom. Mir wäre es jetzt auch nicht direkt aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Das
war so ein Versmaß geschrieben, das hätte können von einem wortgewandten Tom Bombadil kommen.
Erschreckend.
Allerdings sagt ein Tom Bombadil, der sich bückt und seinen Hut abnimmt: Raus, ihr übler Wicht, in die helle Sonne, schwinde wie der Nebelhauch, heule wie mit dem Winde. In die Wüstenlande, zieh über alle Berge, lass die Grube leer zurück, niemals kehre wieder. Sei vergessen und verloren, dunkler als das Dunkel, wo das Tor verschlossen steht, bis die Welt geheilt wird. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass im Englischen deutlich gereimter ist.
Und wenn man es jetzt so hört, ist es das doch schon einen großen Unterschied zum Bannspruch des Grabunholds.
Das ist deutlich positiver. Da geht es auch eher um die Sonne und ums Licht als um die Dunkelheit.
Und es ist alles viel schöner und abgerundeter. Das passt auch einfach besser zu ineinander vom Gedicht her. Das ist schön.
Und als er dann sie gerettet hat und dann wieder munter einfach drauf loshüpft, singt er mal wieder was richtig Fröhliches, was jetzt ganz einen Unterschied zum Bannspruch darstellt. Heda, heda, he, wohin wollt ihr pilgern? Auf, ab, nah und fern, hierhin, dorthin, nirgends. Löffelohr, Schnüffelschnauz, Wedelschwanz und Humpel, kleiner Schelm im weißen Strumpf und mein alter Pumpel.
Ah, der alte Pumpel.
Da wird er endlich mal auch noch erwähnt in dem Gedicht.
Der alte Pumpel, klasse. Einfach klasse.
Ja, und da begleitet er sie noch bis Bree. Und das Letzte, was wir von ihm hören, leider, ist: Toms Reich endet hier, er wird es nicht verlassen. Tom hütet Haus und Hof und Goldbeere wartet. Selbst wenn er seinen Wald verlassen würde, ich glaube Goldbeere, die wartet einfach und er wird sie nicht verlassen.
Ich glaube auch nicht.
Goldbeere ist eher noch als der Wald, glaube ich, sein Dreh- und Angelpunkt.
Denkst du?
Ich denke schon. Da merkt man schon, er pflückt immer die Seerosen für sie, wo er mit auch seinen Wald zerstört quasi. Oder ihm Schaden zufügt, indem er die Seerosen aberntet und pflückt. Das und für Goldbeere macht er das.
Das stimmt wohl. Das ist sehr ungewöhnlich.
Und genauso wie Toms Reich bei Bre endet, endet hier die Folge heute.
Und das auch völlig zu Recht. Und ich finde es auch schön, dass die erste Folge über Tom Bombadil ging.
Über wen auch sonst.
Wen auch sonst, völlig zu Recht. Vielleicht noch Garn Burigan, aber an ganz anderer Stelle.
Wird aber auch noch kommen. Jetzt erstmal Tom Bombadil, wie er hüpfend mit seiner Feder auf dem Kopf zurück zu Goldbeere geht. Und auch wir hüpfen jetzt zurück.
Und was man noch anmerken muss, er hat es leider nicht in den Film geschafft, aber ich bin sehr stolz auf die Entwickler von EA, dass sie Tom Bombadil als Special Effect in den Schlacht um Mittelerde Spielen 2 und 3 eingebaut haben.
Und im Lego Herr der Ringe.
Und im Lego.
Dass er eigentlich die Filme nachspielt, der war trotzdem drin.
Das stimmt wohl.
Man konnte ihn spielen.
Wenn die Spieleentwickler mal wieder besser arbeiten als der Film. Aber wollen es jetzt nicht übertreiben. Nicht, dass es dann so schlecht wird wie der Hobbit.
Der Hobbit, da hätte auch der Tom Bombadil, glaube ich, nichts geholfen.
Nee, naja. Vermutlich nicht. Aber egal, das soll es jetzt von unserer Stelle gewesen sein.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Als kurzer Nachtrag noch die Quellenangabe. Das Buch ist Der Herr der Ringe, Band 1, Die Gefährten von J.R.R. Tolkien. Ist aus der Hobbit-Presse des Klett-Cotta-Verlags und alle Zitate oder Gedichte, wie man es nun nennen mag, stammen aus Buch 1, Kapitel 6 bis 8. Das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von Wolfgang Krege und unsere vorliegende Ausgabe war die dritte Auflage von 2013. Dazu muss gesagt werden, das ist die dritte Auflage der vorliegenden Ausgabe. Also der Ausgabe, aus der wir die Zitate herhaben.